Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Guten Abend. Wir erinnern an den britischen Künstler Frank Auerbach, der im Alter von 93 Jahren gestorben ist. Wir besuchen ein preisgekröntes Hochhaus in Singapur und wir sprechen über gefährdetes Weltkulturerbe im Libanon. Als Frank Auerbach wurde er 1931 in Berlin geboren. Als Frank Auerbach ist der Maler jetzt in London gestorben. In Großbritannien war er eine Berühmtheit. Einen Goldenen Löwen hat er 1986 in Venedig für Großbritannien gewonnen. Jetzt ist er im Alter von 93 Jahren in London gestorben. Über sein Werk, über sein Leben möchte ich nun mit der Kunsthistorikerin Katharina Günther vom Kunsthistorischen Museum der Uni Köln sprechen. Frau Günther, guten Abend.
Guten Abend.
Unermüdlich hat Frank Auerbach bis ins hohe Alter gearbeitet, nahezu täglich. Wie hat er denn gemalt? Welche Themen haben ihn denn sein Leben lang interessiert?
Ja, also die Themen waren nicht besonders weit gestreut. Besonders hat er sich konzentriert auf Porträts, aber auch auf Darstellung der Stadt, in der er lebte, in London und insbesondere auch des Stadtteiles, nämlich Camden. Porträts, um nur mal ein Motiv herauszunehmen, was er wirklich in vielen, vielen Variationen immer wieder gemalt hat. Das sind die berühmten Heads of EOW. Das ist Estella West, eine Witwe, die er im Nachkriegs-London kennenlernt und von der er ein Zimmer gemietet hat. Dafür gibt es wirklich unzählige von. Ein anderes Motiv ist Morning Crescent. Das ist eine U-Bahn-Station, auch in diesem Londoner Stadtteil Camden. Auszeichnen tun sich alle seine Werke, also über seine Karriere auch weg wirklich, durch ihre Materialität. Also wenn man die anguckt, man wird fast erschlagen, wirklich von ganz, ganz dick aufgetragener Ölfarbe, ganz, ganz starken Impasto. In der Kunstgeschichte gibt es so ein bisschen die Idee, dass Ölfarbe Körperlichkeit quasi darstellen kann.
Also fast Reliefs, könnte man sagen.
Ganz genau, ganz genau. Und wenn man Auerbachs Bilder anguckt, dann wird einem wirklich dieser Bezug zwischen Ölfarbe und Körperlichkeit sofort klar.
Aber dann hat er auch wieder Farbe weggenommen, hat Farbe weggekratzt.
Richtig, das war also ein ganz langwieriger Prozess, wo er immer, immer wieder sich selber befragt hat, wann es denn nun gut ist. Genau, und das kann man an den Bildern eben auch sehen, also auch an manchen Aktdarstellungen, da sieht man dann so ein bisschen so einen weggekratzten Rand drumherum.
Was sagt denn diese Arbeitsweise über den Künstler aus? Ist das Ausdruck vielleicht eines künstlerischen Ringens, also das Übermalen und das wieder wegnehmen und wieder übermalen und wieder wegnehmen?
Ja, unbedingt, aber sicherlich wirklich auch einfach ein technisches Interesse an der Materialität.
Wir sollten auch über das Leben von Frank Auerbach sprechen, auf das Leben zurückblickend. Entscheidend war das Jahr 1939. Da haben seine Eltern, er war knapp vor seinem 8. Geburtstag, ihren jüdischen Sohn nach England geschickt. Was war das für eine Entscheidung? Was hat das bewirkt?
Naja, vor allem war es eine besonders weitsichtige Entscheidung, weil beide Elternteile in Auschwitz umgekommen sind. Also was mit dem Sohn passiert wäre, ja, das sei dann eben dahingestellt. Einerseits war es natürlich ein ganz, ganz starker Bruch in seinem Leben. Andererseits aber natürlich auch die Chance auf ein freies Leben und eine ganz wunderbare Karriere als Künstler dann eben in England. Mhm. Man kann dazu noch sagen, genau wie sein Freund Lucian Freud, der ja auch vor den Nazis geflohen ist mit seiner Familie, was ganz spannend ist, beide haben ihren deutschen Akzent behalten.
Also Frank Auerbach, er war einer von ja ungefähr 10.000 jüdischen Mädchen und Jungen, die in England aufgenommen wurden, als 8-Jähriger dorthin gekommen. Dann hat er dort, glaube ich, ein College besucht, ein Internat. Und dann hat er sich aber schon immer für Kunst auch interessiert und wollte das immer zu seinem Beruf machen.
Ja, genau. Also er war auf ein paar Boarding Schools auf dem Land, zog dann aber relativ schnell nach London und hat dort auch studiert. War aber erstmal nicht so besonders erfolgreich und musste sich auch ein bisschen mit Nebenjobs durchschlagen. Ist also relativ spät auch erst zu Ruhm und Ehre gekommen und auch zu Geld. Sie hatten ja die Beteiligung an der Biennale in Venedig erwähnt. Aber jetzt ist er natürlich international sehr bekannt und auch sehr teuer zu kaufen.
Sehr teuer zu kaufen in Großbritannien. Also werden Rekordergebnisse, glaube ich, auch erzielt bei Versteigerungen.
Genau, genau. Da müssen Sie ein paar Millionen Pfund anlegen.
Er ist sehr expressiv. Sie haben es beschrieben, Frau Günther, auch in seiner Malweise. David Bowie, von ihm haben wir ein Zitat gefunden. Er hat wohl mal gesagt, nachdem er ein Bild von Frank Auerbach angeschaut hat, mein Gott, ja, ich will so klingen, wie das hier aussieht. Also ja, das ist eine sehr sinnliche, eine sehr unmittelbare Malerei.
Ja, unbedingt. Und natürlich besonders spannend, weil es eben ja auch figurativ ist. Man muss halt auch verstehen, dass natürlich die Nachkriegskunst auch von der Abstraktion geprägt war. Aber Auerbach hat sich ja wirklich in diesem immer wieder sich befragenden Prozess die Figuren wirklich erarbeitet und aus dieser Ölfarbe heraus geschaffen. Ganz, ganz eindrücklich und einen wirklich anfassend, genau.
Sie haben Lucian Freud erwähnt, Frau Günther, ein anderer Freund war wohl Francis Bacon. Auch was war das für eine Gruppe, die da in London zusammengearbeitet, zusammengewirkt hat?
Ja, also bekannt ist sie wahrscheinlich unter dem Begriff School of London. Das ist aber kein unbedingt zeitgenössischer Begriff, obwohl er von einem aus dieser Gruppe eben auch ein bisschen geprägt wurde. Das war R.B. Kitai, aber erst so ein bisschen im Rückblick. Das war erst in den 70ern. Also in den 50ern war das wirklich eine Gruppe von Soho-Bohemians, möchte ich sie mal umschreiben, die dort die Clubs und Pubs unsicher gemacht haben. Da gehörten dann Lucian Freud dazu, Francis Bacon, aber auch Michael Andrews, John Minton, der Fotograf John Deacon. Und die Maler in dieser Gruppe haben sich eben durch diese gemeinsame figurative Ansatzweise ausgezeichnet.
Frank Auerbach, in Großbritannien berühmt, eine internationale Karriere hat er gemacht. Doch in Deutschland ist er ja eher nicht so bekannt. Es gab Ausstellungen zum Beispiel in Bonn. Gibt es eine Erklärung dafür, warum ja in Deutschland das nicht so eine Resonanz gehabt hat?
Ja, das hat sicherlich auch mit dem Kunstgeschmack und den Interessen des Kunstmarktes auch direkt in den Nachkriegsjahren zu tun. Also britische Kunst generell, nicht nur Frank Auerbach, auch so Leute eben wie Lucian Freud, die wurden nicht gesammelt, dementsprechend dann eben auch nicht ausgestellt. Es gab da generell wenig Austausch in der Kunstszene und ein Grund dafür ist mit großer Sicherheit, dass sie eben figurativ gemalt haben und der Geschmack der Zeit Richtung Abstraktion gezeigt hat. Ja, man denke an die amerikanischen Künstler, Jackson Pollock kennt ja bestimmt jeder, aber auch in Frankreich, Art Informel. Das war eben alles abstrakt und die haben figurativ gemalt und das wurde so ein bisschen eben auch als ja, das der Vergangenheit zugehörig zugezählt.
Also indirekt ist das eine Aufforderung von Ihnen, Frau Günther, die Arbeiten von Frank Auerbach auch in Deutschland ja noch mehr zu entdecken.
Unbedingt, das würde sich auf jeden Fall lohnen. Da gibt es noch viel, viel zu entdecken. Nicht nur seine Malereien, sondern eben auch seine Kohlezeichnungen, die jetzt gerade im Frühjahr nochmal in der Courtauld Gallery in London ausgestellt waren. Wahnsinnig eindrücklich, ganz, ganz tolle Kunst.
Zum Tod des Künstlers Frank Auerbach. Frank Auerbach war das, die Kunsthistorikerin Katharina Günther vom Kunsthistorischen Institut der Uni Köln. Ich danke Ihnen, Frau Günther. Guten Abend.
Ja, ich habe zu danken. Auf Wiedersehen.
Es ist eine Binsenweisheit. In einem Krieg werden nicht nur Soldaten getötet, sondern auch Zivilisten, Frauen, Kinder, alte Menschen. Und es wird nicht nur militärische Infrastruktur zerstört, auch Wohnhäuser werden in Schutt und Asche gebombt, Schulen, Geschäfte, vielleicht sogar Krankenhäuser und Kulturstätten. Vor diesem Hintergrund war es nicht überraschend, dass Anfang des Monats das UN-Hochkommissariat für Menschenrechte vor schwerwiegenden Auswirkungen des israelischen Militäreinsatzes auf Zivilisten und zivile Ziele im Libanon gewarnt hat. Gefährdet seien auch Gotteshäuser und unschätzbar wertvolle archäologische Stätten. Am kommenden Montag wird sich die UNESCO in einer Sondersitzung mit der Haager Konvention zum Schutze von Kulturgut beschäftigen. Diese Konvention ist viel weiter gefasst und bezieht sich nicht nur auf das Welterbe. Doch über dieses gefährdete Welterbe im Libanon möchte ich nun sprechen mit Dr. Roman Luckscheiter. Er ist der Generalsekretär der deutschen UNESCO-Kommission und jetzt zugeschaltet. Herr Luckscheiter, guten Abend.
Schönen guten Abend.
Wurden denn UNESCO-Welterbestätten im Libanon beschädigt? Was ist Ihnen dazu bekannt?
Also wir sind ja in der schwierigen Situation, dass in laufenden Konflikten es unermesslich schwer ist, an wirklich belastbare Daten zu kommen und diese Daten dann auch objektiv behandeln zu können. Im laufenden Konflikt wissen wir nur, dass einige Welterbestätten in einer besonders gefährdeten Lage derzeit sind. Baalbek beispielsweise ist in einer Region, in die hart in kriegerischen Auseinandersetzungen liegt. Und dort hören wir, dass es vor Ort zu gefährlich ist, sich der Welterbestätte zu nähern, weshalb beispielsweise auch wissenschaftliche Projekte, die beispielsweise mit der Digitalisierung dieser Welterbestätte befasst sind, derzeit nicht stattfinden können. Und insofern können wir schwer jetzt über objektive Daten sprechen. Es ist zu befürchten, dass es zu Schäden kommt, als Kollateralschäden der kriegerischen Auseinandersetzungen vor Ort.
Besonders gefährdet, weil diese Welterbestätten in Evakuierungszonen liegen.
Sie liegen ganz in der unmittelbaren Nähe von Gebieten, die unter Beschuss sind.
Sie hatten Baalbek genannt, Herr Luckscheiter. Welche Welterbestätten gibt es denn dort? Vielleicht können Sie es mal ganz kurz beschreiben, damit wir uns ein Bild machen können von dem, was da ja gefährdet ist.
Ja, Baalbek, aber auch Byblos, das sind ja Städten, die uns zurückführen in die Antike mit phönizischer Gründung, hellenistischen Epochen, mit Zeugnissen der römischen Blütezeit, mit einer kolossalen Architektur, mit Tempeln. Das sind ja auch Magnete für Tourismus und vor allen Dingen, das sind Zeugnisse der Antike, die ja weit über die lokale Bedeutung hinausgeht und eben ein Zeugnis der Menschheitsgeschichte ist und weshalb eben auch dieser Welterbegedanke zum Greifen ist, weil es eben die Geschichte der Menschheit, das Erbe der Menschheit illustriert. Und umso mehr liegt es auch in der Verantwortung der Weltgemeinschaft, hierfür die entsprechende Aufmerksamkeit zu entwickeln. Es gibt außer Baalbek und Byblos noch Tyros und Anja. Es gibt dann noch frühchristliche Klöster. Also da ist ein gewisser Reichtum vorhanden, den man nun genau im Blick haben muss, was hier zu schützen ist und wie es da weitergeht.
Bei ihrer Sitzung im Juli hat das Welterbekomitee der UNESCO unter anderem die archäologischen Stätte des Klosters des heiligen Hilarion im Gazastreifen auf die Liste des Weltkulturerbes gesetzt. Eine solche Entscheidung zu einem solchen Zeitpunkt, war das ein eindeutig politisches Zeichen in Richtung Israel?
Das ist sicherlich ein Zeichen an diejenigen auch, die ihr kulturelles Erbe absolut gefährdet sehen, zu zeigen, dass die Weltgemeinschaft eine Aufmerksamkeit dafür hat. Und es gibt dort den besonderen Fall, dass das Kloster des heiligen Hilarius nicht nur auf die Welterbeliste genommen wurde, sondern in einem Sonderschritt auch gleich auf die Liste des gefährdeten Welterbes gesetzt wurde. Das ist eine Liste mit etwa 50 von den über 1000 Welterbestätten, die dann unter besonderer Beobachtung stehen.
Was kann denn die UNESCO insgesamt eigentlich machen, wenn sich jetzt eine Krise so zuspitzt? Wie kann man denn in einer solchen Situation überhaupt Kulturgüter schützen? Welche Ansätze gibt es da?
Sie hatten vorhin schon die Haager Konvention zum Kulturgutschutz erwähnt. Das ist ein völkerrechtliches Instrument von 1954, feiert gerade seinen 70. Geburtstag in extrem schwierigen Zeiten, wo die Relevanz auch nochmal besonders deutlich wird. Und diese Haager Kulturgutschutzkonvention, die verpflichtet ihre Vertragsstaaten, zunächst mal schon in Friedenszeiten dafür zu sorgen, dass ihre Kulturgüter erfasst, aber auch eben so erfasst werden, dass man im Krisenfall weiß, was zu schützen ist, markiert werden. Das sind diese Blue Shields-Plaketten. Da gehört auch Schulungen für Militär dazu. Wie erkenne ich diese Kulturgüter? Und in Krisenzeiten selbst geht es tatsächlich darum, vor allen Dingen Daten zu erheben und sie mit Satellitendaten weiter zu verfolgen, weil sie dann nämlich objektivierbare Daten haben, die, weil es ein völkerrechtliches Instrument ist, durchaus auch Konsequenzen haben kann.
Konsequenzen rechtlicher Art.
Durchaus auch rechtlicher Art. Also es gibt auch Beispiele, wo die Zerstörung einer Welterbestätte vor dem Internationalen Strafgerichtshof verhandelt wurde mit entsprechenden Verurteilungen. Und Welterbestätten wiederum sind nur ein Teil, also ein ganz besonderer Teil unter diesem Schutz mit einer eigenen Konvention von 1972, die noch einmal hervorhebt die Verantwortung nicht nur der Staaten, in denen diese Welterbestätten sind, sondern eben generell aller Vertragsstaaten, sich da in einer Solidarität der Kulturen besonders zu engagieren, was den Schutz und die Aufmerksamkeit betrifft.
Welche Möglichkeiten hat in diesem Zusammenhang Diplomatie?
Diplomatie umfasst immer auch die Kultur, so wie sie auch immer einen Blick auf die Bildungszusammenarbeit, auf die wissenschaftliche Zusammenarbeit werfen muss. Und insofern haben Befassungen der UNESCO immer auch einen Appellcharakter, den dann die Mitgliedstaaten mitnehmen in ihre bilaterale Beziehungen.
Haben Sie denn konkrete Ansprechpartner auch im Konfliktfall bei den Konfliktparteien, also jetzt zum Beispiel im Libanon und in Israel?
Sie hatten dieses Komitee beispielsweise erwähnt, ja, was für die Haager Konvention zuständig ist. Dort begegnen sich ja Mitgliedstaaten, die sich darüber austauschen und dann Appelle an die UNESCO formulieren. Sie haben in der UNESCO selbst natürlich ständige Begegnungen auf politischer Ebene, auf der Ebene bestimmter Gremien. Und sie haben dann natürlich die bilateralen Beziehungen zwischen den Mitgliedstaaten und gerade der Kulturgutschutz hat nochmal eigene Strukturen. Da geht es um Institutionen wie Blue Shields beispielsweise, die mit der UNESCO zusammenarbeiten. Und da kommt es dann viel auch auf Netzwerke an der zivilgesellschaftlichen Art, wo aus der Zivilgesellschaft kulturelle Zusammenarbeit erfolgt und man sich auch dadurch nochmal verständigen kann und auch wiederum an Informationen kommen kann.
Im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine haben wir natürlich auch über diese Dinge gesprochen. Ist das ein Unterschied jetzt für die konkrete Arbeit, auch für die konkrete Hilfe, wenn man sich jetzt die Situation im Nahen Osten vorstellt?
Also zunächst einmal ist Welterbe überall Welterbe. Insofern gilt überall das gleiche Völkerrecht. Ansonsten sind kriegerische Konflikte immer sehr schwer miteinander zu vergleichen. Und ich glaube, da haben wir es von der Grundsituation natürlich mit anderen Bedingungen zu tun. Aber letztlich die Aufgaben der Weltgemeinschaft, was den Schutz von Kulturgut betrifft, sind immer die gleichen.
Kann man sagen, die UNESCO macht sich größte Sorgen um die Welterbestätten in Nahost?
Die UNESCO, die Weltgemeinschaft, wir alle machen uns, glaube ich, große Sorgen in allen Konfliktzonen der Erde, um gerade auch den Fortbestand des kulturellen Erbes. Wir haben viele Beispiele, wo kulturelles Erbe zerstört wurde, was dann immer auch an die Identität nicht nur vor Ort, sondern eben auch der Menschen insgesamt zielt.
Aber so wie Sie es jetzt geschildert haben am Anfang unseres Gespräches, das Welterbe im Libanon ist aktuell wirklich akut gefährdet.
Das ist absolut so und insofern gilt die akute Sorge jetzt tatsächlich den Welterbestätten, die durch die akuten Auseinandersetzungen jetzt auch in Mitleidenschaft gezogen werden könnten.
Roman Luckscheiter war das, der Generalsekretär der deutschen UNESCO-Kommission. Ich danke Ihnen für das Gespräch, Herr Luckscheiter. Guten Abend.
Dankeschön, guten Abend.
Die Architektur in Singapur ist atemberaubend. Jeder, der die Stadt besucht, wird von den spektakulären Gebäuden in Bann gezogen. Auf der einen Seite die glanzvollen Hochhäuser, elegant, teilweise extravagant. Und dann stehen in den Straßenschluchten alte Häuser, Tempel, das Nebeneinander von Tradition und Moderne, also Hightech und die Relikte der kolonialen Vergangenheit. Wir wollen nun ein Hochhaus näher kennenlernen, das jetzt mit dem Internationalen Hochhauspreis ausgezeichnet wurde. Dieser Preis gilt als die weltweit wichtigste Auszeichnung für Hochhäuser und wird alle 2 Jahre verliehen, unter anderem vom Deutschen Architekturmuseum in Frankfurt am Main. Das Haus Capita Spring ist fast 300 Meter hoch, hat 51 Stockwerke und in luftiger Höhe einen öffentlich zugänglichen Garten. Wie ist so etwas möglich, muss man sich natürlich fragen, in einer Stadt mit Quadratmeterpreisen jenseits von Gut und Böse. Peter Kaschola-Schmal, der Direktor des Deutschen Architekturmuseums in Frankfurt am Main, er hat die Frage hier in unserem Programm am Nachmittag beantwortet, mit dem Hinweis auf die politische Dimension dieses Hochhauskonzeptes.
Die Stadt Singapur reizt die Entwickler mit Möglichkeiten, die sich auch lohnen finanziell. Und sagen, wenn ihr öffentliche Fläche anbietet, dann braucht ihr die nicht von euren maximalen Quadratmetern abziehen. Ihr könnt die also in die Mitte stecken und das Gebäude höher hinausschieben. Und damit bekommt ihr Büroflächen oben, die noch mehr Miete einbringen. Es lohnt sich also für euch. Es sind Anreize, die gesetzt werden von der Stadtplanung. Und in dem Fall wurde sehr viel verhandelt. Die Architekten und der Bauherr haben vieles ermöglicht. Dafür haben sie auch vieles bekommen. Diese Dinge tun sie, weil es sich für sie lohnt. Das ist natürlich sehr interessant. So könnte also Politik vorgehen.
Sagt Peter Kaczola-Schmal, der Direktor des Deutschen Architekturmuseums in Frankfurt am Main. Jetzt wollen wir dieses mit dem Internationalen Hochhauspreis ausgezeichnete Gebäude näher kennenlernen. Wir hören eine Reportage von Jennifer Johnston.
In Singapur sind viele Hochhäuser begrünt, doch das Capita Spring fällt auf. Im 51. Stock, ganz oben, gibt es einen Garten, frei zugänglich für Besucher.
Man denkt gar nicht, dass man im Hochhaus ist.
Die deutsche Urlauberin Marlies bewundert auf 280 Metern Höhe die vielen Blumen und Kräuter. Damit werden die Gerichte im angrenzenden Restaurant gewürzt und verziert. Marlies besucht ihre Tochter Nadja, die immer wieder hierher kommt.
So eine kleine Oase eben in Singapur, wo man einfach auch zur Ruhe kommt so ein bisschen.
Die chinesische Touristin Sherry ist vor allem hier, weil es kostenlos ist und der Blick fantastisch.
First of all, it's free. And the view is great.
Mit ihrer großen Spiegelreflexkamera hält sie die Singapurer Hochhauskulisse fest. Die Containerschiffe draußen auf dem Meer, die alten weißen Kolonialgebäude.
Probably you can see the whole Singapore from here.
Sie wie auch viele andere Touristen, die hierher kommen, haben das Hochhaus in den sozialen Medien entdeckt.
Yeah, we saw it through Instagram.
Very Instagrammable.
Die Bilder machten sich gut auf Instagram, erzählt ein niederländisches Pärchen. Besonders der mittlere Bereich des Hochhauses hat es ihnen angetan. Über 4 Stockwerke hinweg winden sich Treppen und Brücken, dazwischen grüne Gärten, Sitzinseln, Fitnessgeräte, alles nach außen offen. Ich mag diesen Bereich noch lieber als das Dach, weil alle Hochhäuser sind am Ende gleich, haben einen Blick. Aber das hier, das ist kreativ. Eine frische Brise weht der chinesischen Touristin die Haare durcheinander. Der Wind macht die tropischen und schwülen 30 Grad angenehm und lädt zum draußen Sitzen ein. Im Hochhaus sind Büros, ein Hotel, Wohnungen. Ein Mann im Anzug hat sein Handy in eine der Steckdosen gesteckt, die dezent in Klappen in den Holzbänken versteckt sind. Lauscht mit Kopfhörern einer Videokonferenz. Sherry gefällt es, dass das Haus für alle Menschen offen ist. Die deutsche Urlauberin Julia und ihr Freund Julian übernachten im Hotel.
Und dann hier Pause zu machen, ist deutlich angenehmer, als irgendwo unten stickig in einem Café zu sitzen, wo alle Autos ständig vorbeifahren.
Das Hochhaus steht mitten im zentralen Geschäftsbezirk Singapurs. Die Begrünung ist hier Vorgabe der Singapurer Regierung, erklärt Chow Leng Fan von der Stadtplanungsbehörde. Jeder Quadratmeter, der bebaut wird, muss an anderer Stelle im Neubau als Teil der Geschossfläche integriert werden. Also entweder als Dachterrasse oder als Dachgarten. In diesem Fall haben sie beides gemacht. Und sich für die Öffentlichkeit geöffnet. Dafür gibt es auch finanzielle Anreize. Wir berechnen diese Fläche nicht als Bruttogeschossfläche. Der Bauträger verliert also keine vermietbare Fläche. Dafür gewinnt die Allgemeinheit. In den Gärten finden zum Beispiel kostenlose Sportkurse des Gesundheitsministeriums statt. Nadja, die ihrer Mutter ihren Lieblingsort zeigt, fragt sich, wie das bei den Bewohnern ankommt.
Ist ja eigentlich ihr Freiraum, wenn dann da immer Leute vorbeilatschen.
Um den Andrang der Touristen etwas zu regulieren, muss man sich inzwischen vorab anmelden.
Na, am Anfang konnte man ja einfach kommen und hochfahren. Inzwischen muss man das online buchen. Das sind immer so halbstündige Slots.
Unten am Eingang müssen tatsächlich viele Besucher enttäuscht umdrehen, wie Markus, Silgüb und ihre kleine Tochter Mara.
Wir haben leider ausgebucht. Wir haben erfahren, dass dann halt irgendwie wochenlang immer ausgebucht ist.
300 Personen pro Tag dürfen aufs Dach. Die kommenden 2 Wochen sind bereits belegt. Die Familie geht stattdessen in den Hawker Center im untersten Teil des Gebäudes. Ein Ort mit vielen Essensständen mit typischen lokalen Gerichten. Von Reis mit Hühnchen über Obstsäfte bis hin zu Fischsuppen. Alles für ein paar Euro. Günstiges Essen im Luxushochhaus.
Singapur ist für uns halt wirklich ein Land für Innovationen.
Aber es erhält sich auch ein paar Traditionen wie die Hawker Center. Vor Baubeginn des modernen grünen Capita Spring Hochhauses stand hier ein 10-stöckiges Parkhaus mit Hawker Center. Daher sollten die Essensstände zurückkehren und mit ihnen auch die alten Standbesitzer. Ältere Männer im Rentenalter rühren in großen Pfannen. 30 Jahre seien sie schon hier, erzählen einige. Das Capita Spring, es verbindet Tradition mit Moderne, Arbeiten mit Erholung und ist dabei offen für jeden. Jedenfalls jeden, der vorher einen Slot bucht.
Das Capita Spring Hochhaus in Singapur, ausgezeichnet mit dem Internationalen Hochhauspreis, vergeben unter anderem vom Deutschen Architekturmuseum in Frankfurt. Eine Reportage haben wir gehört von Jennifer Johnston.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
2 Literaturmeldungen vom späten Abend. Der renommierte Booker Prize geht an die Autorin Samantha Harvey und der spanische Schriftsteller Álvaro Pombo erhält den Cervantes-Preis 2024. Dieser Preis ist mit 125.000 Euro dotiert und gilt als die wichtigste literarische Auszeichnung in der spanischsprachigen Welt. Und nun weitere Kulturmeldungen von Frederik Wirwig.
Zur Kunstsammlung des Unternehmers Freiherr von Goldschmidt Rothschild gehört ein barocker Wandteppich. 1936 musste der Sammler jüdischer Herkunft aus Frankfurt am Main den Wandteppich unter dem Druck der NS-Verfolgung versteigern lassen. Heute hat Kulturstaatsministerin Roth bekannt gegeben, dass das Kunstwerk vom Bund an die rechtmäßigen Erben zurückgegeben worden ist. Ab 1939 hatte der Wandteppich nämlich zur Kunstsammlung des nationalsozialistischen Politikers Hermann Göring gehört. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs ging das Stück in Bundeseigentum über und landete in der Kunstverwaltung des Bundes, die das Kunstwerk jetzt zurückgegeben hat. Der Besitzer Goldschmidt Rothschild starb 1941 nach der Emigration in Lausanne. Der Wandteppich aus einer französischen Manufaktur zeigt das Ufer einer Seebucht mit Wasservögeln und stammt aus dem Ende des 17., Anfang des 18. Jahrhunderts. Das Gorki-Theater steht seit 13 Spielzeiten unter der Leitung von Shermin Langhoff für ein postmigrantisches Programm. Im Sommer 2026 wird sie das Theater jedoch verlassen. Ihre Nachfolgerin soll, wie die Berliner Zeitung unter Berufung auf verschiedene Quellen heute berichtet, die in Berlin lebende türkische Architektin, Dramaturgin und Kuratorin Çağla Ilk werden. Sie hatte zuletzt bei der Kunstbiennale in Venedig den deutschen Pavillon kuratiert und ist seit 2020 Co-Direktorin der Kunsthalle Baden-Baden. Ilk kam 2013 mit Langhoff ans Gorki-Theater und blieb bis 2017 ihre persönliche Referentin. Sie stehe wie Langhoff für ein interdisziplinäres, postmigrantisches Programm, so die Berliner Zeitung. Offiziell wird die neue Intendanz des Gorki-Theaters am Donnerstag von Berlins Kultursenator Joe Cialo verkündet. Er war Meisterschüler von Josef Beuys und gehörte zu den wichtigsten Vertretern der jungen Wilden aus der rheinischen Malergruppe Mühlheimer Freiheit der 1980er Jahre. Jetzt ist der Maler, Fotograf und Musiker Walter Dahn im Alter von 70 Jahren gestorben. Das teilte die Galerie Sprüht Magers Köln-Berlin mit. Der Dokumentarkünstler Dahn lehrte lange Zeit Malerei an der Kunsthochschule Braunschweig und attackierte mit seinen Werken den Zeitgeschmack der bundesrepublikanischen Wohlstandsgesellschaft. Der Kunsthistoriker Yilmaz Givior sagte über Dahn im Deutschlandfunk:
Walter Dahn war ein sehr guter Zeichner auch und auch Bildhauer. Er hat gefundenes Material genommen, zu Assemblagen zusammengestellt oder er hat beispielsweise Readymades genommen und die kombiniert oder Häuser nachgebaut. Das waren Arbeiten, die ich sehr schön fand, kleine wie Miniaturhäuser, die sich auf Architektur in Amerika bezog. Und das war sowieso ein Referenzpunkt von ihm. Die amerikanische Musik und Popkultur hat ihn sehr fasziniert.
Der Kunsthistoriker und Direktor des Museum Ludwig, Yilmaz Givior. Auch die evangelische Theologin und Bibelforscherin Barbara Aland ist tot. Sie war international durch ihre Arbeit am griechischen Urtext des Neuen Testaments bekannt geworden. Die langjährige Direktorin des Instituts für neutestamentliche Textforschung der Universität Münster starb, wie heute bekannt wurde, am Sonntag im Alter von 87 Jahren. Aland gab 1998 gemeinsam mit ihrem Mann Kurt Aland die von Eberhard Nestle begründete Textausgabe des Neuen Testaments heraus. Sie ist als Nestle Aland bekannt. Auf Barbara Aland gehen mehrere wichtige Standardwerke der Bibelforschung zurück. Neben dem Nestle Aland wirkte sie auch am Greek New Testament maßgeblich mit. Außerdem gab sie eine große Ausgabe des Neuen Testaments heraus. Diese gilt als maßgeblich für die Rekonstruktion des ursprünglichen griechischen Textes des Neuen Testaments.
Wie wichtig ist es doch, wenn Museen ihre alten Bestände, die über Jahrzehnte, vielleicht sogar Jahrhunderte gewachsen sind, immer wieder sichten. Die Objekte dort, die ändern sich gut konserviert, wie sie sind, selbstverständlich nicht. Doch der Blick auf diese Objekte, auf diese Kunst, die ändert sich sehr wohl, dieser Blick. Und siehe da, plötzlich wird Kunst von Frauen sichtbar. Sie ist bis heute in den Museumssammlungen unterpräsentiert, diese Kunst, doch es gibt sie durchaus. Gleich zwei Museen in Leipzig und Dresden haben jetzt die eigenen Bestände erforscht. Moderne Frauen. Unter diesem Titel hat das Dresdner Albertinum Arbeiten von Malerinnen und Bildhauerinnen in seine Sammlungspräsentation aufgenommen. Und Rollenbilder, so heißt eine Ausstellung des Museums der Bildenden Künste in Leipzig. Sie stellt neben Künstlerinnen auch Mäzeninnen und Sammlerinnen vor. Simone Reber über die Neuentdeckungen in den alten Beständen.
Jeanne d'Arc hat ihren Helm abgelegt und neigt den Kopf. Das Schwert in der Rechten kreuzt sie die Arme vor der Brust, wie zur Konzentration auf ihre innere Stärke. Die fein gearbeitete Marmorfigur der Heiligen und Heldin stand lange in der Dauerausstellung des Museums der Bildenden Künste in Leipzig. Auf dem Sockel der Künstlername Jean-Auguste Barre. Selbst die Kuratorin Sabine Hoffmann glaubte, die Geschichte der Figur genau zu kennen.
Wenn man sich dann aber näher mit der Skulptur befasst, stellt man fest, dass das ja eine Kopie ist nach einem Werk einer Marie-Christine d'Orléans, die eben tatsächlich die Tochter des damaligen französischen Königs war.
Gemeinsam mit Studierenden und Nadja Horsch, Professorin für Kunstgeschichte an der Universität Leipzig, erforschte Sabine Hoffmann den Hintergrund der Kunstwerke des MDBK, die von Malerinnen oder Bildhauerinnen stammten. Der lebendig präsentierte Rundgang blickt zurück bis ins 16. Jahrhundert. Am leichtesten hatten es die Malertöchter, die in den Werkstätten ihrer Väter ausgebildet wurden. Die flämische Malerin Katharina von Hemmessen brachte es bis zur Hofmalerin der spanischen Königin, wurde aber als Hofdame bezeichnet. Ihr wird das kleine Bildnis einer Frau zugeschrieben, signieren durften Künstlerinnen ihre Werke damals nicht. Auffällig zart wirkt das Gesicht vor dem dunklen Hintergrund, sagt die Studentin Daria Tarasenko.
Und die Hände natürlich, diese feine kleine Hände. Und ich würde sagen, das ist sogar mit Absicht so gemacht, dass die besonders von der Künstlerin hervorgehoben wurden, weil da genau an dem Kettengürtel und diesem kleinen Ring daran kann man erkennen, dass es sich um ein Bildnis von einer verheirateten Frau handelt.
Eine Sensation war 100 Jahre später in Bologna Elisabetta Sirani. Schon mit 20 Jahren übernahm sie die Werkstatt ihres kranken Vaters, erzählt Sabine Hoffmann.
Sie war extrem tüchtig, sie war eine wirkliche Schnellmalerin und diese Fertigkeit galt ja im 17. Jahrhundert tatsächlich auch schon als eigener Wert. Das war ja so ein Kuriosum, auch eine Attraktion.
Ohne die Hilfe der väterlichen Werkstatt aber mussten Frauen viele Hürden überwinden, um eine künstlerische Ausbildung zu erlangen. In Deutschland ließen die Kunstakademien Studentinnen erst ab 1919 zu. Ausnahmen waren Leipzig und Weimar. Deshalb gründeten die Künstlerinnenvereine Ende des 19. Jahrhunderts eigene Malschulen. In dieser Zeit setzt die Ausstellung »Moderne Frauen« im Dresdner Albertinum ein.
Wir haben festgestellt, dass fast alle der Künstlerinnen, die sich hier auch in unserer Sammlung befinden, nicht allein auf den Weg gemacht haben. Sondern sie haben sich zusammengetan, haben Vereine gegründet, die wiederum Malenschulen betrieben hatten. Und es sind viel mehr positive Karrieren zu verzeichnen, als man bisher weiß.
Für die Ausstellung hat der Kurator Andreas Dehmer die Werke von Frauen aus der Zeit des Fin des Siècle in die Sammlungspräsentation integriert. Jetzt konfrontiert die Schau den männlichen Blick mit der weiblichen Perspektive. In einem Gemälde von Arnold Böcklin jagt ein lüsterner Faun eine angsterfüllte Nymphe. Daneben steht eine Bronzeskulptur der Bildhauerin Lilli Wislicenus Finzelberg.
Da sitzt Europa auf dem Stier, also auf dem Rücken von Zeus, aber er ist keineswegs mit Angst erfüllt oder irgendwie panisch, sondern im Gegenteil, sie lümmelt sich auf dem Rücken des Stieres und scheint mit größter Eleganz auf diesem massiven Kerl zu reiten. Dass es da keineswegs mehr deutlich ist, wer jetzt hier das Sagen hat.
Im Gegenteil, der Stier schaut sich mit treuen Augen um, als wolle er seine Reiterin fragen, wohin er gehen soll. In der feinen Ausstellung des Dresdner Albertinum sind der Eigensinn, der Humor und die Lebenslust der Künstlerinnen zu bewundern, die sich allen Widrigkeiten zum Trotz durchgesetzt haben. Die Illustratorin Mathilde Ade karikiert den naturnahen Küchenalltag im Jugendstilhaushalt. Der Backofen sperrt gierig sein Fischmaul auf, eine Kreuzspinne beleuchtet die Theke und die Hausfrau rührt Teig in einem Blütenblatt. Für Andreas Dehmer ist die Forschung noch lange nicht abgeschlossen.
Wir sind wirklich sehr, sehr froh gestimmt, dass wir den Blick mal auch weiten können, weil wir denken, das kann noch durchaus zu einigen positiven Ergebnissen führen und neue Entdeckungen.
Allerdings kommen die Versäumnisse der Vergangenheit heute teuer zu stehen. Sobald eine Künstlerin wiederentdeckt wird, steigen die Preise. Auch der Markt schläft nicht. Das ist vielleicht eine gute Nachricht.
Rollenbilder. Die Ausstellung ist bis Mitte Mai im Museum der Bildenden Künste Leipzig zu sehen. Und die Ausstellung Moderne Frauen läuft bis Anfang März im Dresdner Albertinum. Simone Reber berichtete. True-Crime-Formate sind immer und immer wieder beliebt, sei es als Serie, im Film oder als Podcast. Echte Verbrechen finden überall ihre Fans. XY ungelöst, 2.0, 3.0, 4.0 und so weiter und so fort. Dabei ähneln sich die Geschichten. Da wird etwa ein alter Mordfall neu aufgerollt oder die Suche nach einem Täter neu gestartet, der nie gefunden wurde. Aber Achtung, True-Crime kann auch völlig anders erzählt sein. Das zeigen aktuell zwei neue Serien. Die deutsche Produktion Zeitverbrechen nach dem gleichnamigen Podcast der Wochenzeitung Die Zeit und die Serie Say Nothing über den Bürgerkrieg in Nordirland. Simone Schlosser stellt die Serien vor.
Eigentlich ist über die Serie Zeitverbrechen alles gesagt.
diese fantastische Miniserie, die auf der Berlinale Premiere hatte, dann erstmal ohne Sendetermin war, weil der Streamingdienst Paramount, der sie ursprünglich produziert hatte, sie doch nicht ausstrahlen wollte und die nun endlich auf RTL Plus läuft. Ein Glücksfall für das Publikum, denn man kann nicht oft genug sagen, wie außerordentlich gut diese Serie ist. Zeitverbrechen ist klug erzählt, treffend besetzt, mit ebenso vielen Stars wie auch neuen Gesichtern. Und anders als die meisten True-Crime-Formate geht es hier nicht um die Frage, wer hat's getan, sondern wie es zu den einzelnen Fällen kommen konnte.
Was ist mit dir, Mann? Hör mal auf! Du machst vor den Kindern damit rum, Bruder. Es ist dein Lärm. Was ist mit dir, Bruder?
Zum Beispiel die zweite Folge Deine Brüder, die im Podcast Ein Fall von Selbstjustiz heißt und von Helene Hegemann inszeniert wurde. Die Geschichte handelt von 5 jungen Männern, beste Freunde seit dem Kindergarten, die einen 6. Freund auf offener Straße töten. Der Fall wird erzählt als Gerichtsdrama mit Rückblenden und handelt von Freundschaft, Schizophrenie und vom Versagen der Institutionen. Erst die Polizei, dann das Gericht.
Weiß ich nicht mehr, kann ich nichts zu sagen, tut mir leid. Ja, und mehr weiß ich auch nicht, weil ehrlich gesagt, wir sind für so eine Geschichte auch nicht ausgebildet.
Oder die Folge Der Panther von Jan Bonny, die sich am weitesten von der zugrunde liegenden Podcast-Folge entfernt und die Geschichte eines V-Mannes erzählt. Ein drogenabhängiger Kleinkrimineller, der der Polizei das Blaue vom Himmel verspricht und damit immer wieder durchkommt, ohne jemals brauchbare Hinweise zu liefern. Lars Eidinger spielt diese Figur Johnny, ebenso unberechenbar wie glaubwürdig. Ein Behördenskandal im Mantel eines Gangsterfilms.
Ihr könnt mich nicht fallen lassen, ich lasse euch fallen. Ich erzähle der ganzen Welt, wie verfault das alles ist von innen. Die Bullen, der ganze Staat.
Ich habe ihn mir irgendwie anders vorgestellt. Auf jeden Fall nicht so Moralapostel.
Die Jungs von der Drogenfahndung warten nur auf einen Anruf von mir, Johnny. Reicht für 5 Jahre Bootsbach Minimum.
Wenn ich reinfahre, dann ziehe ich euch beide mit.
Und eben das ist es, was die Folgen verbindet. Auf den ersten Blick erscheinen sie wie unabhängige Milieustudien. Doch aus diesen Parallelgesellschaften setzt sich ein Land zusammen. Denn so unterschiedlich die Geschichten auch sein mögen, so ambivalent die Figuren und so vielfältig die Genres, innerhalb derer sie erzählt werden, am Ende ist diese Serie vor allem eins: ein Blick auf die deutsche Gesellschaft und ein völlig neuer Zugang zu True Crime. Denn hier stehen nicht diejenigen im Fokus, die die Taten begangen haben, sondern diejenigen, die ihnen zum Opfer gefallen sind. Das ist konsequent, empathisch und herausfordernd. Und die beste deutsche Serie seit langem.
This is all anonymous, yeah.
Auch diese Serie ist im Kern True Crime, wenn auch deutlich klassischer erzählt. Say Nothing, nach dem gleichnamigen Buch von Patrick Redden Keefe, ein US-amerikanischer Journalist vom Magazin The New Yorker, der auch den fantastischen Podcast Wind of Change gemacht hat, in dem er den Gerüchten nachgeht, der weltberühmte Song der Scorpions sei eine Auftragsarbeit der CIA. In der Serie geht es noch weiter zurück in der Geschichte, nämlich in die 70er Jahre und die Zeit der Troubles in Nordirland. Die Serie beginnt 1972 in Belfast. Hauptfigur ist die junge Irin Dolor, die zu Beginn noch der Meinung ist, der Konflikt lasse sich friedlich lösen. Doch dann werden sie und ihre Schwester auf einer Demo attackiert. Der einzige Kommentar der Eltern: Warum habt ihr nicht zurückgeschlagen? Und so werden die beiden nach nicht mal einer Folge
And I think people should know,
Mitglieder der Terrorgruppe IRA.
That it's all lies.
Die Serie erzählt ihre Geschichte im Rückblick. Den Rahmen bildet ein Interview, das Dolor später dem Belfast Project gibt. Ein Oral History Projekt über die Troubles. Und in gewisser Weise ist die Serie genau das. Die Figuren haben reale Vorbilder und wie bei einer Oral History zeigt die Serie nicht nur eine Perspektive, sondern sie versucht, ein breiteres Bild dieser Zeit zu zeichnen. Stellvertretend dafür steht die Geschichte von Jean McConville, eine 10-fache Mutter, die von der IRA als Verräterin beschimpft und verschleppt wurde. Mit ihr fängt die Serie an und sie zieht sich wie ein roter Faden durch die Folgen, wobei erst im Verlauf ihre Verbindung zu Dolor deutlich wird. Und so macht Say Nothing am Ende etwas ganz Ähnliches wie Zeitverbrechen. Sie lenkt den Blick auf die Opfer und fragt, wie es so weit kommen konnte. Und in diesem Fall auch, ob Gewalt wirklich eine Lösung sein kann. Spoiler: nein.
Simone Schlosser mit einem Blick auf zwei aktuelle Serien. Zeitverbrechen ist zu sehen auf RTL Plus und Say Nothing läuft ab Donnerstag auf Disney Plus, allerdings nur im englischen Original mit Untertiteln. Und nun hier in Fazit der Blick in die Feuilletons von Gregor Sander.
Das wird man ja wohl noch sagen dürfen, ist ein inzwischen so häufig im Ernst oder ironisch benutzter Satz, dass wir uns fragen, ja, was darf man denn noch sagen? Die Süddeutsche Zeitung interviewt Sebastian Hotz, der besser bekannt ist als El Hotzo und vor allem dafür, dass er Witze im Internet macht. Deshalb folgen ihm 700.000 Menschen auf X und 1,5 Millionen auf Instagram. Aber auch da gibt es Grenzen oder wie es Andreas Tobler formuliert. Sie fänden es fantastisch, wenn Faschisten getötet würden, schrieben sie. Gepostet hatten sie dies unmittelbar nach dem Attentat auf Trump. Hotz versucht zu relativieren. Ich habe nicht geschrieben, ich fände es fantastisch, wenn Faschisten getötet würden. Ich schrieb von Sterben. Entschuldigung, das ist schon ein Unterschied. Den Unterschied konnte der RBB, wo der 28-Jährige eine Radiosendung moderierte, allerdings nicht erkennen und feuerte ihn umgehend. Stattdessen schickte ihn RTL im satirischen Auftrag für 2 Wochen in die USA, um sich in einer Doku bei Trump zu entschuldigen. Was misslingt, so viel wollen wir verraten. Trotzdem ist El Hotzo sehr zufrieden. Erziehungstechnisch war das keine gute Sache, weil ich damit gelernt habe, je provokanter ich bin, umso eher erhalte ich das, was ich möchte. Ob die Taz auch eine ähnliche Wirkmacht hat wie die Plattform X? Denn hier wünscht Christiane Rösinger dem zukünftigen Präsidenten Trump Folgendes. Vielleicht hält der 78-Jährige gar nicht so lange durch. In 4 Jahren kann viel passieren, seine Vorliebe für Junkfood macht ihn zum Kandidaten für Herz-Kreislauf. Und wirkte er in letzter Zeit nicht zunehmend instabil, fahrig und verwirrt? Vielleicht klopft da schon die Demenz an den Hirnkasten. Vermutlich wird dieses Zitat nicht so viel Wirbel erzeugen, dass sich Ex-Chef Elon Musk persönlich an den deutschen Kanzler wendet, wie er das beim El Hotzo-Tweet tat. Und außerdem ist ja auch nicht geklärt, ob Trump nicht auch dement regieren würde. Dass man dem deutschen Bundespräsidenten nicht einfach so die Meinung geigen kann, hat am 9. November Marco Martin erfahren. Der in der DDR geborene Schriftsteller war zur Mauerfall-Jubelfeier ins Schloss Bellevue eingeladen und hat dort eine Rede gehalten, die dem Schlossherrn aber so gar nicht gefiel, wie der Berliner Tagesspiegel berichtet. Frank-Walter Steinmeier, den Martin in seiner Rede wegen dessen jahrelang russlandfreundlichen Kurses als SPD-Außenminister auch persönlich kritisierte, verlor danach die Fassung und ging nach Augenzeugenberichten Martin persönlich an. Dieser habe keine Ahnung, wie Außenpolitik funktioniere. Er sei erstaunt gewesen, dass Steinmeier seine Worte offenbar als Majestätsbeleidigung empfunden habe, äußert Martin im Tagesspiegel-Interview und macht sich auch Sorgen um dessen Stab. Zahlreiche der Mitarbeiter des Präsidialamts hatten mich vor meiner Rede freudig begrüßt, ja verbal gehätschelt. Danach haben sie pikiert weggeguckt oder mich mit der gleichen beleidigten Miene wie der Bundespräsident angeschaut, wie man an einem Hofstaat auf den renitenten Eindringling im Schloss blickt. Gegenüber einer künstlichen Intelligenz wird man aber doch wohl sagen können, was man will, oder wie die Tageszeitung Die Welt fragt, muss man nett sein zu Chatbots? Adrian Lobe befürwortet das. Tatsächlich hat Höflichkeit sogar Einfluss auf das gewünschte Ergebnis. Und das erklärt er so. Das hat unter anderem mit den zugrunde liegenden statistischen Korrelationen zu tun, die Ähnlichkeitsbeziehungen zwischen Input und Trainingsdaten herstellen. Höfliche Anfragen lenken das System eher in seriösere Vektorräume bzw. Diskursbereiche. Wir fassen also noch einmal zusammen, dass das Gutheißen eines Attentats mit einer bezahlten Reise belohnt werden kann, der deutsche Bundespräsident beim Feiern keine Kritik vom Volke hören möchte und auch ChatGPT Wert legt auf höfliche Umgangsformen. Kann man das vielleicht so sagen?
Der Blick in die Feuilletons war das von Gregor Sander und das war's, unser heutiges Fazit. Am Mikrofon war Eckhard Röhlke. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.